In die Bibel, in den Korintherbrief, Korinth, eine sehr bedeutende Stadt. Ihr seht es hier, Korinth ist hier, wo eigentlich die Meerenge ist oder die Landenge eigentlich. Also wenn man von hier, von Athen zum Peloponnes will, muss man da durch. Und wenn man auf dem Wasserweg hier passieren will, heute hat es hier einen Kanal. Früher musste man die Ware umladen, um da weiterzukommen. Das war also ganz ein wichtiger Marktplatz. Paulus hat Korinth auf seiner zweiten Missionsreise besucht, als er da nach Europa kam, Athen und dann hier Korinth. Und nachher von Korinth aus, dort war er etwas mehr als ein Jahr, anderthalb Jahre, und ging dann nachher nach Ephesus, und dort war er für längere Zeit. Und in Ephesus, hier lesen wir den Anfang vom Korintherbrief, was wir letzten Sonntag hatten. Von Ephesus aus hat er einiges gehört, das ist ja dann nicht so weit weg, und Leute sind da hin und her gereist und haben ihm Bericht gegeben, und er hat einiges mitgekriegt, was da so alles läuft. Grundsätzlich sehen wir hier, dass Paulus eine sehr positive Einstellung hat zur Gemeinde in Korinth, weil sie eben zu Jesus gehört. Sie ist eine Familie. Familie ist grundsätzlich gut. Stimmt's? Ja, ist Familie immer ganz schön und harmonisch und wunderbar. Ja, manchmal könnte man die Familie auch auf den Mond schießen, oder? Einfach, ohne Retourbillett. Aber wenn sie dann dort sind, würde man dann sofort das Retourbillett nachschicken. Weil Familie ist eben doch etwas ganz Besonderes, unübertrefflich. Aber zur Familie gehört halt, man ist sich so nahe, dass man sich auch manchmal auf den Zehen herumsteht. Und manchmal auch etwas wehtut und streitet. Das gehört irgendwie dazu. Und es ist auch wichtig, in der Familie muss viel gestritten werden. Die Kinder müssen das lernen. Und falls die Eltern gut streiten können und wieder versöhnen, dann lernen es die Kinder. Bei mir zu Hause war das schwierig. Bei uns war Streiten irgendwie ein Unding. Es wurde zwar viel gestritten, aber das echte, positive Streiten mit einem, wo es keine Verlierer gibt, das war selten. Meistens gab es irgendwie Krach und am Schluss gab es Schläge und dann war es irgendwie dann wieder vorbei. Streiten will gelernt sein. Und das geht, glaube ich, auch bei den Korinthern so. Bei den Korinthern war Streit sowieso vorprogrammiert. Das war so eine Multikulti-Gesellschaft. Da waren viele römische Ex-Sklaven. Da waren viele Veteranen, die im Krieg waren. Die wurden ja angesiedelt in Korinth. Und dann waren natürlich viel Reisetätigkeit. Leute von allen Herren Ländern, Juden, Griechen, Römer, Gescheite, Dumme, Gebildete und Hochgestellte und Sklaven, ganz Niedrige, das gab eine bunte Mischung. Da kann man sich vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Ja, und die unterschiedlichen Prägungen, rein schon von der Kultur her und dann auch vom Status her. Und ihr kennt das ja, gell? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Umgangsformen. Die einen, die wollen alles reglementiert haben, oder? Und die anderen wollen möglichst keine Regeln. Und da haben wir beide Sorten in der gleichen Gemeinde. Kennen wir, glaube ich, hier auch ein wenig, oder? Für die ganz Freiheitsliebenden und die, die alles genau wissen wollen, wie es läuft. Das ist manchmal nicht so einfach. Da reiben sich Menschen aneinander, das gehört einfach dazu. Oder dann gibt es so Wertvorstellungen. Für den einen ist das eine unheimlich, eine ganz schlimme, ein schlimmes Ding, ein No-Go. Das darf man nicht. Und für den anderen ist das ja gut, das ist so Gentleman's Delikt, oder? Da gibt es ganz viele Unterschiede, je nachdem, woher man kommt. Ob jemand aus der katholischen Tradition kommt oder aus einer gar nicht religiösen Tradition oder aus einer anderen Religion, da bringen wir ganz unterschiedliche Werte mit. Das war dort auch so. Die Juden, die haben ganz andere Werte mit sich gebracht, was man soll und was man nicht soll. Da war der Sabbat, das war ganz, ganz wichtig bei den Juden. Für den Römern war das egal, welcher Tag in der Woche ist. Und das sind so Dinge, wo... Und das ist für den einen fast existenziell. Wenn man Christ ist, dann darf man das nicht oder dann muss man das. Und für den anderen, naja, kommt das vielleicht dessen sechster, siebter Stelle. Deshalb muss Paulus da einiges aufgreifen. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch auf, alle auf eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen. Und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Ein sehr hohes Ziel. Haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Ja, das ist ziemlich viel Arbeit. Und da hat er schon mal einen Brief geschrieben, um etwas nachzuhelfen. Einheit ist zentral, auch bei Jesus. Jesus hat das in seinem hohepriesterlichen Gebet auch ausgedrückt, dass sie alle eins seien, wie du, Vater und ich. Also diese Einheit der Menschen, die zu Jesus gehören, die ist Gott ganz wichtig. Ja, ohne Einheit gibt's keinen Sieg. Habe heute im Radio gehört von der Champions League, von der englischen Mannschaft. Was war es jetzt schon wieder? Liverpool, genau. Die haben nicht gewonnen, weil sie so gute Spieler haben, sondern die haben gewonnen, weil sie so zusammenhalten und ein Publikum haben, das total hinter seiner Mannschaft steht. Das war eindrücklich, wie die das geschildert haben. Die haben im Hinspiel 3-0 verloren, im Halbfinale, und im Rückspiel haben sie dann 4-0 gewonnen. Zu Hause, beim eigenen Publikum, haben sie gewonnen. Das war, glaube ich, gegen eine spanische Mannschaft damals. Und jetzt waren es ja zwei englische. Und die Mannschaft, die den stärksten Zusammenhalt hatte, hat gewonnen. Nicht die Mannschaft, die die besten eingekauften Spieler hat. Ganz spannend. Das weiß jeder Fußballtrainer. Ohne Einheit kein Sieg. Ich denke, das gilt auch in der Gemeinde. Wir haben einen Auftrag, Menschen zu gewinnen für das Evangelium, für Jesus. Und wenn wir da zusammenstehen, dann haben wir eine Chance. Wenn wir uns da zerfleischen, dann werden wir da nicht viel erreichen. Nun, viele verschiedene Meinungen sind ja kein Problem, aber wenn man sich da bekämpft. Warum gibt es eigentlich Streit? Ja, das ist doch klar, weil die anderen so blöd tun und so falsch denken. Ja, aber im Jakobusbrief lesen wir etwas anderes. Woher kommen denn Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ah, das bin ich schuld. Nicht unbedingt der andere. Und wenn der andere auch einsieht, dass er die Ursache vom Konflikt ist, oh, dann ist schon eine gewisse Hoffnung da. Das eben. Paulus hat einiges gehört. Es geht weiter, Vers 11. Warum sage ich das? Von Chloes Leuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin ein Anhänger von Paulus, ein anderer ich von Apollos, wieder ein anderer ich von Petrus, noch ein anderer ich von Christus. Habt ihr gemerkt, da haben Leute hinten herum geredet, die haben da erzählt und Paulus schimpft da nicht einmal darüber. Manchmal muss man eben etwas weitergeben, wenn es an der richtigen Stelle ist. Es ist nicht immer Sünde. Es ist Sünde, wenn man gegen andere reden will. Aber die Menschen von der Chloe, die haben sich Sorgen gemacht und haben Paulus das mitgeteilt. Du, das läuft nicht gut bei uns. Und Paulus hat das aufgenommen, hat gebetet und hat den Eindruck bekommen, ich muss da einen Brief schreiben. Ich denke, ich bin überzeugt, der Heilige Geist hat ihm das eingegeben. Deshalb haben wir auch diesen ersten Korintherbrief. Was war das Problem? Bei der römisch-griechischen Kultur gab es einen riesigen Menschenkult. In unserer Schweizer Kultur ist das nicht ganz so zentral. Ich merke das immer wieder, wenn ich im Ausland bin. Ich habe Freunde in Brasilien. Dort werden die Menschen, auch der Pastor, da sagt niemand den Vornamen, da sagt jeder Herr Pastor. Oder auch in anderen Kulturen, auch in den Philippinen, wo unsere anderen Freunde waren. Das ist Kultur dort. Und wir müssen nur schon in unser östliches Nachbarland gehen, oder? Dann hat jeder seinen Titel und er legt dann Wert auf seinen Titel, Herr Oberstudienrat oder was es dann heißt. Und jeder wird mit dem Titel angesprochen. Bei uns ist das nicht ganz so Mode, Ja, bei uns können Leute in die Regierung kommen, die gar nicht reden können. Bei uns ist eben wichtig, mehr liefere wieder lafere. Das ist so in der, aber es wird auch viel geschwatzt in der Schweizer Politik natürlich. Aber ich merke, bei uns ist Personenkult nicht so Kultur. Aber damals, bei den Griechen, gab es Rhetorikschulen. Das war ganz wichtig, dass man überzeugend reden kann. Und wenn ein Philosoph etwas auf sich hatte, dann machte er eine Ausbildung in Rhetorik und lernte genau, wie kann man die Zuschauer, die Zuhörer fesseln. Es gibt da gewisse Techniken. Im Dritten Reich, der Goebbels hat das so im Griff gehabt und hat immer Sätze gesagt und immer das Ja von den Leuten erwartet. Hat er gesagt, stimmt's? Und alle ja. Und wieder applaudiert. Und dann den nächsten Satz, es ist nicht so. Ja, und dann hat er sie gefangen in seiner Redekunst und hat sie am Schluss hat er gefragt, wollt ihr den totalen Krieg? Und die haben alle Ja gebrüllt. Das ist eben Rhetorik. Das haben die Griechen perfekt, bis ins Perfekte geübt. Und jeder Philosoph hatte seine Schüler. Und jeder Schüler war stolz. Ich bin der Schüler von XY. Paulus hat ja auch gesagt, ich war Schüler von Gamaliel. Das war dann einer, oder? Ein Hochgelehrter. Es war ganz wichtig, bei wem man in der Schule war. Und der Lehrer war natürlich auch stolz auf seine Schüler. Das war wichtig. Hier sehen wir ein paar Namen. Apollos. Oh, jetzt hat der Beamer wieder einmal zu warm bekommen. Er kommt dann schon wieder. Ich kann ihn dann nach 5 Minuten wieder einschalten. Apollos wird hier erwähnt. Apollos, da steht es in Apostelgeschichte 18. Er war in Ephesus. Paulus lernte ihn da kennen. Und er stammte aus Alexandria, war ein Jude, ein glänzender Rhetoriker und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Also das war einer so, oder? Und dann wollte er nach Korinth reisen und die Leute haben ihn dorthin gesandt mit einem Empfehlungsschreiben. Also der Apollos hatte Paulus kennengelernt in Ephesus und war in der Zwischenzeit in Korinth. Deshalb ist hier Apollos erwähnt. Und das ist genau so einer, so ein brillanter Redner. Wenn der redet, dann hängen ihm alle am Mund. Und die Leute waren zum Teil Fan von diesem Apollos. Die anderen sind Fan von Petrus. Nun, Petrus war wahrscheinlich nie in Korinth bis dahin, schon gar nicht. Aber Petrus war doch halt für die Juden, war er der wichtige, die Schlüsselperson von den Aposteln. Und die sagten, und wir gehören zu Petrus und die anderen, wir gehören zu Christus. Nun, das ist ja auch komisch, gehören ja alle zu Christus. Aber die einen haben Christus für sich gepachtet. Ganz speziell. Und Paulus muss da ziemlich intervenieren. Und er sagt auch, ja, ist denn Christus zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Ich danke Gott, dass ich außer Crispus und Gaius keinen von euch getauft habe. So kann doch wenigstens niemand behaupten, eure Taufe sei eine Taufe auf meinen Namen gewesen. Nun, der Apostel Paulus, er konnte auch sehr gut überzeugen, war sehr intelligent. Er sagt zwar von sich, er war kein guter Redner, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er in seiner Missionstätigkeit viele Menschen überzeugt. Also er konnte schon überzeugen. Aber was ihm ganz wichtig war, er wollte niemals einen eigenen Fanclub. Er wollte nie, dass die Leute Anhänger von Paulus sind. Im Gegensatz zu den Philosophen nannte er seine Leute nicht Jünger. Jesus hat ja seine Leute Jünger genannt und die Philosophen damals auch Schüler. Und Paulus nannte seine Gemeinde nie meine Schüler, sondern immer meine, wie? Kinder manchmal und noch mehr Brüder, Geschwister. Genau, meine Geschwister. Muss ich schauen, ob der dann irgendwann mal wieder kommt. Naja, sonst geht's auch ohne. Ist ein Grund, wieder mal die Bibel selber aufzuschlagen und selber nachzuschauen, wenn es hier nicht kommt. Genau. Also Paulus hat auch von Kindern geredet und er redet auch von Vorbildern. Es ist wichtig, Vorbilder zu haben und Vorbilder nachzueifern. Das ist absolut kein Problem. Er sagt sogar, seid meine Nachahmer, nicht Nachfolger. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Wer sich mit einem Idol identifiziert, das ist eigentlich Ausdruck von Unmündigkeit. Das machen so die Teenies, oder? Die haben ihre Zimmer tapeziert mit ihren Idolen. Und das Merkmal von einem Idol ist, ein Idol wird verehrt. Ein Vorbild, was ist der Unterschied? Einem Vorbild eifert man nach. Ich kann einen Künstler oder einen Sportler verehren und jeden Match anschauen und Fan sein, bis zum geht nicht mehr. Aber selber spiele ich überhaupt nie Fußball oder Tennis oder was es ist, oder? Und dann ist es ein Idol, das ich einfach verehre und ich bin Fan von dem und ich lebe so, wenn etwas von dem Glanz dieser glänzenden Person auf mich fällt, das ist es dann, oder? Das ist eben das mit dem Idol. Vorbild, da eifere ich nach. Da geht es mir nicht um die Person, sondern da geht es mir um das, was diese Person macht. Und ich möchte so werden oder noch besser als diese Person. Und das ist gut. Vorbilder zu haben ist gut, aber eben nicht Idole. Warum ist das so? Warum lieben wir Menschen, die alles im Griff haben? Wir sehen es in der Weltpolitik, die mit der größten Klappe, die alles versprechen, am Schluss halten sie dann nicht mal die Hälfte, aber die werden gewählt. Das ist verrückt in unserer Welt. Und es ist auch in der christlichen Welt nicht so viel anders, gell? So ein ganz brillanter Prediger. Das ist schon, wenn einer so vorne steht und so total überzeugt ist und so einfach zum Ausdruck bringt, ich weiß es, mir könnt ihr vertrauen, ich habe alles im Griff. Ja, solche Pastoren, solche Pfarrer wollen die Leute. Muss ich euch enttäuschen. Ich möchte das gar nicht sein. Ich möchte gar nicht alles im Griff haben. Ich möchte nicht, dass ihr mich noch höher auf die Kanzel stellt, sondern ich möchte, dass ihr mir, wenn schon, im Verhalten nacheifert. Und da möchte ich mir auch Mühe geben, dass sich das auch lohnt. Versteht ihr? Es geht ums Verhalten und nicht um die Show, nicht um den Glanz. Aber es ist interessant, wenn man jemand hat, an dem man sich voll anlehnen kann, so ein Star, dann fühlt man sich so sicher. Oder bei Kindern ist das normal. Ein Kind fühlt sich sicher. Der Papa ist sowieso der Stärkste, gell? Und das Kind fühlt sich dann sicher. Aber ein Erwachsener, der muss lernen, sich dem unsichtbaren Herrn anzuvertrauen, nämlich Jesus und nicht sichtbaren Menschen. Vielleicht noch kurz ein paar Gedanken, das ist so typisch korinthisch. Es steht, seht doch einmal in eure eigenen Reihen, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft, im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in der Welt unbedeutend und verachtet ist, jetzt kommt's. Was in der Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll Gott gegenüber Gott mit einem Vorzug, mit seinen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Christus Jesus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Jesus Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er stolz auf den Herrn sein, oder soll er auf den Herrn stolz sein. Wenn jemand sich minderwertig fühlt, oder wenn jemand dazu neigt, Idole zu verehren, dann ist das ein Ausdruck von mangelnder Identität. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du ein Kind des allmächtigen Gottes bist, dessen, der dich geschaffen hat, wenn du zu ihm gehörst, dann bist du jemand. Auch wenn das in der Welt nicht viel gilt. Gell, damals, als die 12 Jünger mit Jesus unterwegs waren, gab es Zeiten, da hat Jesus hunderte Menschen als Nachfolger gehabt. Bei der Speisung der 5000, das war gewaltig. Boah, das war so cool. Ich bin im Fall ein Jünger von dem. Der hat mich ausgesucht. Ich gehöre zu dem. Und das war dann nachher beim Prozess und bei der Kreuzigung. Da sind sie alle geflohen, gell? Da war es nicht mehr so ganz cool, zu Jesus zu gehören, weil er so verachtet war. Für uns in unserer Gesellschaft ist es auch relativ uncool, zu Jesus zu gehören. Also mit dem kannst du in der Gesellschaft nicht auftrumpfen. Ich gehöre zu Jesus und alle sagen, boah, ist leider nicht so, weil Jesus nicht sichtbar ist, weil das in unserer Gesellschaft nicht viel gilt. Aber es wird eine Zeit kommen. Wenn Jesus sichtbar wiederkommt, wenn er dann die Herrschaft auf dieser Welt antritt, wenn er den Thron besteigt und du sagen kannst, ich bin in meinem Leben Jesus nachgefolgt und jetzt wird es sichtbar und ich kann mit ihm zusammen herrschen. Mensch, dann bist du jemand. Dann bist du jemand. Du bist es schon jetzt. Nur die rundherum merken es nicht. Ah, hier rundherum vielleicht schon, aber außerhalb. Aber sind wir uns das bewusst, wenn ich mir bewusst bin, was ich bin in Jesus und was eben auch der neben mir hockt, ist in Jesus, der ist genau gleich geadelt. Auch wenn er mir vielleicht etwas, naja, kann es ja mal geben, gell? Wir sind uns nicht immer gleich sympathisch. Aber wer zur Familie von Jesus gehört, der ist in Gottes Augen ein Adeliger, ein Königskind oder ein Star oder wie man es sagen will. Das sind wir, wenn wir zu Jesus gehören. Wir verhalten uns nicht immer so, haben wir letzten Sonntag gesehen. Aber wir sind es. Und deshalb sollen wir nicht Parteiungen haben wie die Korinther, sondern die Identität in Jesus. Und einfach als letzter Gedanken, wenn wir ganz nahe bei Jesus sind. Ich habe es hier einfach bildlich dargestellt. Hier so ein paar Manöckel. Jesus ist in der Mitte. Und da gibt es da verschiedene Grüppchen, oder? Die sind etwas näher beieinander, zu denen haben die etwas Distanz. So, das ist so vielleicht das Bild einer durchschnittlichen Gemeinde, oder? Sind alle irgendwo schon noch im Rahmen, aber ja, es gibt so verschiedene Beziehungen. Und jetzt gibt es einen Affekt. Was passiert, wenn alle ganz nahe bei Jesus sind? Was ist passiert mit denen? Die sind auch nahe beieinander. Wenn alle nahe bei Jesus sind, dann sind sie auch nahe beieinander. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Wenn Jesus unser Zentrum ist und wenn wir nahe bei ihm sind, in seinem Licht, dann können wir auch nahe beieinander sein. Amen. Ja, danke, Jesus, für dein Wort. Und nicht nur, dein Wort sind nicht nur einfach Worte auf Papier, sondern es ist deine Zusage, das gilt immer noch, weil du lebst, weil du durch deinen Geist da bist, mitten unter uns. Jesus, ich wünsche mir immer mehr, so zu werden, wie du bist. Und das ist meine Sehnsucht auch für alle, die hier sitzen, dass wir immer mehr so werden, wie du. Und wenn wir alle sind, wie du, dann werden wir auch miteinander klarkommen. Danke, dass du das möchtest, dass wir deine Kinder, deine Jünger sind und zu dir hinwachsen können. Amen.